Ich war im November in Area gewesen, hat Gott mir so eine Auszeit geschenkt, die ich nutzen wollte, wo ich gedacht habe, ja gut, wenn ich schon da bin, dann nehme ich mir einige gute Bücher mit, die ich schon immer mal lesen wollte, aber ich werde mir auch bewusst Zeit nehmen, nochmal extra die Bibel zu lesen und auch da zu lesen, wo ich schon länger mal nicht gelesen habe, habe mir dann vorgenommen, in dieser Zeit die kleinen Propheten durchzustudieren und habe festgestellt, dass da vieles zu entdecken gab und den einen oder anderen neuen Freund habe ich entdeckt in den kleinen Propheten. Und ein Buch, was es mir immer wieder antut, ist der Prophet Haggai und, oder sein Buch. Haggai hat das Thema der Tempel des Herrn oder das Haus des Herrn. Und habe mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt oder mit dem Buch aus Haggai. Und ich möchte heute mit uns zusammen durch das Buch hindurchgehen und sehen, was hat dieses Buch uns zu sagen. Es ist eine, für ich finde, sehr wichtige Botschaft und die trotzdem irgendwie nicht so oft gepredigt wird oder auch das Buch nicht so oft beleuchtet wird. Wir befinden uns, wenn wir das Buch Haggai nehmen, in der Geschichte Israels ungefähr so 500 Jahre vor Christus. Das ist die Zeit, als das Volk Israel, wir kennen die Geschichte, es ist irgendwann aus Ägypten herausgekommen, war dann in Israel oder im verheißenen Land. Durch den Ungehorsam hat Gott Nebukadnezar geschickt und sie wurden in Gefangenschaft geführt und sie waren dann für 70 Jahre in Gefangenschaft. Die Propheten haben alle vorausgesagt, wenn ihr euch nicht ändert, wird die Gefangenschaft kommen. Jeremia sagte dann, dass die Gefangenschaft 70 Jahre dauern wird. Jesaja sagte voraus, dass irgendwann mal ein persischer König namens Kores oder Kyros, dass er das Volk wieder zurückschicken wird. Und genau so war es dann. Und wir befinden uns jetzt in der Zeit der Geschichte Israels, wo das Volk zurückgekommen ist. Oder ein Teil des Volkes zurückgekommen ist. Der König Kyros hat den Edikt oder den Erlass gegeben, dass das Volk Israel zurückgehen soll. Sie sollen nicht nur einfach zurückgehen, sondern sie sollen gehen mit dem Ziel, den Tempel wieder aufzubauen. Das hat er ihnen so deutlich gesagt. Und es ist nicht nur so, dass er gesagt hat, geht und baut, sondern er sagte zu seinen Dienern, geht ihr mal in meine Schatzkammer und sammelt alles das, was Nebukadnezar denen damals geklaut hat und gibt es ihnen mit. Und bezahlt auch noch die Handwerker für die ersten Jahre, damit die Israeliten ihren Tempel aufbauen können. Und Gott schickt das Volk Israel zurück, um den Tempel aufzubauen. Und so lesen wir dann, und in diesem Buch Haggai, Haggai ist der erste Prophet in dieser Zeit nach dem Exil, nach der Gefangenschaft, und er hält in seinem Buch drei Reden oder vier Reden und drei Fragen, die er stellt, wenn wir gleich sehen, und eine ganz persönliche Rede an den Leiter. Und wir möchten heute diese vier Reden und die drei Fragen näher beleuchten und sehen, was können wir daraus lernen, was möchte Gott uns sagen. Hier lesen wir im Kapitel 1, Vers 1, im zweiten Jahr des König Darius, am ersten Tag des sechsten Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel. Der erste Tag des Monats, oder vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund, was ich gerade vergessen habe. Sie sind dann zurückgekommen nach Israel oder in ihr verheißenes Land und haben angefangen. Wenn wir parallel in Esra Kapitel 3 lesen, dann lesen wir, dass sie tatsächlich angefangen haben. Sie kamen zurück, haben sich notdürftig eingerichtet und dann gesagt, und jetzt ist unsere Hauptaufgabe der Tempel des Herrn. Sie legten los, sie legten den Grund des Tempels, sie führten den Opferdienst wieder ein, sie haben den Altar aufgebaut und alles ging gut, bis Schwierigkeiten kamen. Und als dann die ersten Schwierigkeiten kamen, haben sich die Leute zurückgezogen. Und irgendwann mal kam dann die Frage beim Volk auf, naja, vielleicht ist jetzt noch nicht die richtige Zeit dafür. Vielleicht hat Gott es sich etwas anders gedacht dabei. Vielleicht haben wir ihn nicht ganz verstanden, weil Schwierigkeiten da waren. Der Bau wurde gestoppt. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass wir heute in einer ganz ähnlichen Zeit leben wie die Menschen damals. Und deswegen finde ich es faszinierend, dieses Buch. Ja, sie hatten den Opferdienst. Sie konnten jeden Tag opfern. Sie konnten ihre Feste feiern. Sie konnten ein Stück weit Gottesdienst feiern. Es war nicht perfekt. Es war nicht gut. Aber es ist immer noch besser, als in der Gefangenschaft zu sein, oder? Ein halber Tempel oder ein angefangener Tempel in Jerusalem ist besser als gar keiner in Babylon. Und so haben sie sich ein Stück weit mit der Situation zufrieden gegeben. Ja, es könnte besser sein. Und wir wissen, es läuft nicht alles rund. Aber es war schon mal schlimmer. und man gibt sich zufrieden mit der Situation, in der man steckt. Und genau in die Situation kommt Haggai und sagt, so funktioniert das nicht. Und die erste Rede, die er dann hält, ist am ersten Tag des sechsten Monats. Und die erste Frage, die er ihnen stellt, ist, was sind eigentlich eure Prioritäten? Nun müssen wir sehen, das erste Tag des sechsten Monats im hebräischen Kalender ist es das Neumondfest. Da fängt ein neuer Monat an und dann kommen alle Menschen, die in Jerusalem zusammen, die dort gelebt hatten, kommen zusammen an dem Tempel, der ja jetzt nicht da war, sondern nur dieser eine mickrige Altar, den sie aufgebaut haben, und feiern dieses Fest, den Anfang des neuen Monats. Sie sind alle dazu versammelt und genau in diese Situation kommt Haggai und stellt dem Volk einige Fragen. Und er redet zu ihnen, weil Gott ihn schickt, und er sagt dann in Vers 2, dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Es ist noch nicht an der Zeit, obwohl Gott sie ganz deutlich mit dem Auftrag nach Hause geschickt hat, baut den Tempel. Und durch die Schwierigkeiten haben sie gesagt, es ist einfach noch nicht die Zeit. Und da ging das Wort des Herrn an Haggai folgendermaßen, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Ihr sagt, es ist noch nicht die Zeit für den Tempel, aber für eure eigenen Häuser ist die Zeit gekommen? Ja, und er macht hier den Unterschied deutlich. Mein Haus liegt in Trümmern und eure Häuser sind getäfelt, ja, mit Luxus ausgestattet. Es ist nicht verkehrt, solche Häuser zu haben. Aber hier in diesem Fall hat Gott ganz eindeutig den Befehl gegeben und sie waren ungehorsam. Und wir werden gleich nochmal auf das Thema Ungehorsam kurz eingehen. Und er fragt sie, was sind eigentlich eure Prioritäten? Kann es sein, dass euer Haus, euer eigenes Haus, wichtiger geworden ist als mein Haus? Und dann redet er weiter und sagt in Vers 5, und so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ja, in Vers 6, dann ihr seht viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet nicht satt, ihr trinkt und habt nicht genug, ihr kleidet euch und werdet nicht warm, und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Mit anderen Worten, euch geht's nicht gut. Ihr hättet von selbst drauf kommen können, dass etwas nicht stimmt. Die Menschen zu der damaligen Zeit waren ganz stark geprägt von dem sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ja, das Gesetz Gottes ist ganz deutlich. Wenn du gehorsam bist, wirst du gesegnet. Wenn du ungehorsam bist, wirst du verflucht. Und so waren sie stark geprägt. Und man konnte Rückschlüsse ziehen auf, wenn wir jemanden gesehen haben, sein Leben sieht gesegnet aus, dann wussten wir, der ist gehorsam. Und wenn es jemand schlecht ging, dann wusste man, der ist ungehorsam. Nun ist das in heutiger Zeit etwas anders und man kann auch nicht generell davon ausgehen, dass es auch im Alten Testament so war. Wir sehen es gerade bei Hiob und anderen Beispielen, die ganz treue Männer Gottes waren und trotzdem mussten sie Schwieriges erleben. Aber in diesem Fall war es ganz klar, was ich vorher schon sagte, Gott hat ihnen befohlen, den Tempel zu bauen. Und sie waren ungehorsam, sie haben sich zurückgezogen. Und wie beschreibt er ihr Leben in Vers 6? Für mich sieht das nicht nach Segen aus. Es ging einfach schlecht. Ja, sie sehen und sie ernten nicht, sie haben Missernte. Inflation ist da, sie haben nicht genug. Und Gott sagt, ihr müsstet doch allein von den Gesetzen her schon erkennen, dass etwas nicht stimmt. Und ihr habt einfach weitergemacht. Und ihr macht weiter und macht weiter. Und kein Wunder, dass sich die Dinge nicht ändern. Und warum das Ganze, sagt er in Vers 9, so spricht der Herr der Herrscharen, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Ihr habt die Prioritäten vertauscht. Ihr habt euer eigenes über meins gestellt. Ich stehe nicht mehr an erster Stelle bei euch. Und das ist euer Problem. Dann sagt er in Vers 7, und das ist das Faszinierende bei Gott, dass er nicht nur einfach den Finger in die Wunde legt und sagt, hier, da tut's euch weh, und dann geht er, sondern sagt, er gibt doch gleich eine Lösung mit auf den Weg. In Vers 7 sagt er, so spricht der Herr, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland, holt Holz und baut das Haus, und dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Er sagt, ihr wartet, dass eure Situation sich ändert, und dann wollt ihr das Haus bauen. Aber ich sage euch, nein, eure Situation wird sich ändern, wenn ihr geht, wenn ihr baut, dann wird sich die Situation ändern. Also jetzt legt los, geht, holt Holz und baut das Haus. Und dann wiederholt er die Verse und zeigt ihnen nochmal auf, dass es ihnen schlecht geht, warum es ihnen so schlecht ging und wie es ihnen schlecht ging. Und dann in Vers 12 die Reaktion der Menschen. Da hörten Zerubabel,
der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihnen gesagt hatte, und der Herr und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Sie hörten, sie legten die richtige Reaktion an den Tag. Ja, es ist eins, einen Fehler begangen zu haben. Aber dann, wenn wir darauf hingewiesen werden, korrigieren wir es. Und genau das hat das Volk hier getan. Und dann kommen ganz faszinierende Verse für mich ab Vers 13. Und da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch. Ja, Gott kommt nicht und sagt: Ihr habt Mist gebaut, ihr habt es verbockt. Jetzt ändert das und in einem halben Jahr komme ich und checke nochmal. Nein, sie haben gehört und genau in dem Moment, am gleichen Tag, sagt Gott: Ich bin mit euch. Ihr braucht das nicht alleine durchstehen. Ja, erinnern wir uns, sie hatten Schwierigkeiten gehabt und die Schwierigkeiten sind nicht automatisch verschwunden, nur weil sie sich jetzt entschieden haben, das Haus des Herrn zu bauen. Und Gott sagt, ermutigt sie, sagt: Ich bin mit euch, ich werde bei euch sein. Und Vers 14, die zweite Ermutigung: Und da erweckte der Herr den Geist der Zerubabels, des Statthalters von Judas, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit im Haus des Herrn, der Herrscharen, ihres Gottes in Angriff nahmen. Gott erweckte ihren Geist. Er gibt ihnen das, was sie brauchen. Er sendet seinen Geist. Und heute haben wir den Heiligen Geist bei uns. Und wenn Gott uns in eine Aufgabe beruft, egal wie schwer sie auch ist, egal wie schwierig die Schwierigkeiten sein werden, egal welche Hürden es geben wird, die wir zu meistern haben, aber Gott sagt: Ich bin mit euch und ihr habt meinen Geist und er wird euch führen in dem Ganzen. Und das ist für mich eine Ermutigung zu sehen, dass Gott uns nicht alleine lässt, wenn er uns herausfordert. Er sagt: Es kommt darauf an, dass ihr eure Prioritäten richtig setzt. Ich soll an erster Stelle stehen. Und wenn es schwierig wird, seid ihr nicht alleine. Ihr dürft euch darauf verlassen, dass ich mit euch bin. Und ich weiß nicht, was eure Schwierigkeiten gerade sind, wo Gott euch herausfordert, wo ihr vielleicht selbst gemerkt habt: Oh, da ist was verrückt in meinem Leben. Da steht nicht mehr Gott an erster Stelle, sondern mein Leben, mein Haus, meine Karriere, mein Dienst oder was auch immer. Alles Mögliche kann an erster Stelle stehen oder an Gottes Stelle stehen. Und da möchte Gott uns heute durch Haggai herausfordern und fragen: Was sind deine Prioritäten? Wer steht bei dir ganz oben? Das Volk entscheidet sich und Gott sagt: Ich bin mit euch. Und dann ungefähr einen Monat später hält Haggai eine zweite Rede. Wir lesen dann in Kapitel 2, ab Vers 1, am 21. Tag des 7. Monats, was ungefähr eineinhalb Monate später, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Und wenn wir den hebräischen Kalender anschauen, dann ist es wieder ein Fest, das sie gerade zu dieser Zeit feiern. Sie feiern hier das Laubhüttenfest. Das ist ein Fest, das über mehrere Tage gefeiert wurde und dieser Tag hier ist das Ende des Festes. Das Laubhüttenfest ist nicht ein Fest, das in Jerusalem gefeiert wurde, aber zu dem alle Juden aus dem ganzen Land dazukamen. Jeder, der es sich nur irgendwie leisten konnte, der irgendwie die Gelegenheit hatte, ist zu dem Zeitpunkt nach Jerusalem gegangen, um das Fest zu feiern. Und so hat Haggai nun nicht nur die Einwohner Jerusalems vor sich, sondern fast alle Israeliten der damaligen Zeit. Und er hält eine neue Rede und möchte einfach das und stellt eine neue Frage. Oder gibt dem Volk durch seine Rede eine Frage mit. Und die Frage, die er stellt, lautet: Womit gebt ihr euch eigentlich zufrieden? Ja, wir lesen hier in Vers 2: Rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und Jeschua, den Sohn Jozadaks, dem Hohepriester, und zu dem Überrest des Volkes, und sprich: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Er stellt eine Frage an die alten Leute. Wer kann sich noch erinnern an den alten Tempel? Ja, wir haben vorher gesagt, die Gefangenschaft war 70 Jahre und 70 Jahre ist keine allzu lange Zeit. Es gab einige Leute, und wenn wir parallel in Esra Kapitel 3, Vers 12 lesen, als sie zurückkamen direkt aus der Gefangenschaft und als sie angefangen haben, den Tempel zu bauen, da heißt es: Und viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, weinten laut, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde. Ja, sie konnten sich noch erinnern an den großen Tempel, der damals da stand und der jetzt zerstört war. Und für sie war es ein total emotionaler Moment. Ja, sie weinten laut, heißt es hier, als sie gesehen hat, jetzt geht's los, jetzt kriegen wir unseren Tempel wieder zurück. Und dann haben sie aufgegeben. Und genau jetzt kommt Haggai und sagt, wer kann sich noch erinnern? Wie sah der Tempel damals aus? Und wie seht ihr ihn jetzt? Ein mickrigen Altar auf einer Bodenplatte. Und das ist alles? Damit wollt ihr euch zufrieden geben? Das wollt ihr sagen, ist das neue Haus des Herrn? Erinnert euch doch, wie war das früher? Und dann gibt Gott wieder die Ermutigung und sagt, legt los in Vers 4. Und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du Hohepriester. Und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscharen. Seid stark. Und ich möchte diese Frage, die er hier stellt, womit gibt ihr euch zufrieden, auch an euch weiterleiten oder an uns alle. Womit geben wir uns zufrieden in unserem Leben? Der eine oder andere hat gut mit Gott angefangen, war begeistert für Jesus und im Laufe des Lebens, die Sorgen kamen dazu, wurden immer größer, immer mehr. Und irgendwann mal kommt man so in den Trott des Lebens hinein und man gibt sich zufrieden. War man früher noch Feuer und Flamme, ist man heute so zufrieden mit dem Wenigen, was wir haben. Ja, es ist nicht perfekt, es ist nicht gut, aber besser als gar nichts, oder? Und wir geben uns zufrieden mit so ein bisschen Treue, mit so ein bisschen Eifer für Gott, mit so ein bisschen Glauben. Und wir sind immer noch besser als viele andere, oder? Und Gott möchte uns die Frage stellen, womit sind wir zufrieden? Wenn du heute einen Strich unter dein Leben ziehen solltest und mal ein Fazit ziehen solltest, wärst du zufrieden? Kannst du sagen, genau so habe ich es mir vorgestellt? Oder müsstest du sagen, nee, da sind Dinge verrückt. Damit möchte ich mich eigentlich nicht zufrieden geben. Ich kann mehr. Gott hat mir eigentlich noch viel mehr Gaben mit auf den Weg gegeben. Aber ich nutze sie nicht so, wie ich könnte oder sollte. Gott hat viel mehr in mich hineingelegt. Aber ich nutze es nicht. Aus welchen Gründen auch immer, weißt du wahrscheinlich am besten. Und deswegen möchte ich uns zurufen, das, was er hier sagt in Vers 4. Seid stark. Baut. Legt los. Gebt euch nicht mit zu wenig zufrieden. Und dann gibt er wieder in Vers 5 und 6 und in Vers 5 Ermutigung an das Volk weiter. Er sagt, das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Er gibt es ihnen wieder als Ermutigung mit. Mein Wort zählt noch. Ich habe damals mit euren Vätern einen Bund gemacht und ich habe versprochen, für euch zu sorgen. Und das zählt. Das bleibt bestehen. Ich verändere mich nicht. Es liegt nicht an mir, ob es euch gut oder schlecht geht, sondern es liegt an euch. Seid ihr gehorsam oder nicht? Und dann sagt er, und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben. Der Geist Gottes, der uns ausrüstet für alles, was wir für Gott tun sollen, für allen Dienst, der uns ausrüstet mit Gaben, der uns in aller Wahrheit leiten wird, der uns zeigen wird, was wir sagen sollen, wenn wir nicht weiter wissen. Sein Geist wird in unserer Mitte sein. Wir sind nicht auf uns alleine gestellt, sondern Jesus hat uns den Heiligen Geist gesandt, der uns begleitet und uns ermutigt und uns führt. Und dann gibt er ihnen einen Ausblick in den nächsten Versen. Und das finde ich auch so faszinierend. Er spricht dann, Vers 6, denn so spricht der Herr der Herrscher, noch einmal, eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern und das Meer und das trockene Land. Und ich werde alle Heidenvölker erschüttern und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Gold und mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Und die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Es ist interessant, wie er sich in diesem Buch immer wieder als der Herr der Herrscharen, der allergrößte Herrführer vorstellt. Ja, wo sie Angst hatten vor den Völkern um sie herum, sagt er, ich bin der Herr der Herrscharen. Aber gleichzeitig gibt er ihnen den Ausblick. Er fängt diese Rede an diesem Tag an und sagt, schaut auf euren mickrigen Tempel. Wie ist das? Gebt ihr euch damit zufrieden? Denkt doch mal an das, was früher mal war. Wie herrlich, wie groß war der Tempel früher? Und dann sagt er ihnen zum Ende der Rede, und wisst ihr was? Der neue Tempel wird noch viel, viel größer sein. Diese Verse, Ausleger sind sich nicht ganz einig, über wann, welche Zeit sie so sprechen. Ich glaube, dass es eine doppelte Bedeutung hat. Auf der einen Seite sprechen sie weit entfernt von der Zukunft, aber sie haben auch eine ganz konkrete Bedeutung für die Menschen zu der damaligen Zeit. Und das sollte Ermutigung sein. Und sie sollten wissen, wenn ihr, es ist mickrig, was ihr hier baut, und ihr seht vielleicht noch die ganze Arbeit vor euch, aber ihr sollt wissen, dass ihr an etwas Großem baut. Ihr sollt wissen, dass der zukünftige Tempel größer wird als der letzte. Und jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und auch so, dieser Bau. Wenn ihr wollt, dass der große Tempel eines Tages vor Gott, oder dass der große Tempel eines Tages hier stehen wird, dann müsst ihr jetzt anfangen zu bauen. Und wenn Gott solche Dinge sagt, wenn Gott Prophetien gibt, Dinge über die Zukunft, dann sind das keine Wunschlisten. Dann ist es nicht etwas, was er sagt, das wünsche ich mir. Mach doch bitte, damit das eintrifft. Nein, dann ist es wird passieren. Das wird eintreffen. Die Frage ist, sind wir dabei oder nicht? Ähnlich ist es auch in der Mission. Ja, Gott sagt, er möchte, dass alle Völker erreicht werden, dass alle Völker vor Gottes Thron werden. Und so lesen wir in der Offenbarung, dass eines Tages alle Völker vor Gott stehen werden, vor Gott anbeten werden. Heute ist es noch nicht so. Es wird aber so sein. Die Frage ist, sind wir dabei oder nicht? Ja, allein diese Herausforderung, die ich vorher vorgestellt habe, Syrien oder Ägypten, und da gibt es noch viel, viel mehr. Sind wir dabei oder überlassen wir es anderen? Womit geben wir uns zufrieden? Womit gibst du dich in deinem Leben zufrieden? Und dann hält er eine dritte Rede, ungefähr 3 Monate später, das ist dann ungefähr Mitte Dezember, am 24. Tag des 9. Monats. Wenn wir da so schauen, wir sind jetzt dabei einige Zeit, bauen den Tempel, sind seit 3 Monaten dabei. Und wenn man in den Kalender schaut, es ist Mitte Dezember, dann ist es ein ganz, ganz kritischer Moment. Denn wir haben ja selbst jahrelang in dieser Gegend gewohnt. Mitte Dezember fängt die Regenzeit an. Dann fängt es an zu regnen und spätestens dann muss der Same auf den Feldern sein. Ansonsten gibt es nächstes Jahr keine Ernte. Und die Versuchung ist stark für das Volk, dass sich im Eifer des Gefechts, als das ganze Volk den 1. Monat zusammen war und dann 1,5 Monate später, dass sie alle Feuer und Flamme waren und gesagt haben, ja, wir wollen den Tempel bauen. Wir haben gelesen, sie haben sich entschieden, den Tempel zu bauen. Sie haben losgelegt. Und jetzt kommt es darauf an. Ist es nur eine theoretische Entscheidung, wenn es mir gut geht oder dann, wenn es mir an den Kragen geht, wenn es herausgefordert wird, vertraue ich dann Gott? Und genau das ist die Frage, die Haggai dem Volk stellt. Vertraut ihr mir? Vertraut ihr mir, dass ich es machen werde? Er fängt an und stellt den Priestern einige Fragen über Reinheit und Unreinheit und zeigt dem Volk nochmal auf, dass sie das Pferd von der falschen Seite aufgesattelt haben. Ja, es ging ihnen nicht gut und sie haben gesagt, wenn es uns besser geht, dann werden wir machen. Und er zeigt, so funktioniert das nicht. Es ist ähnlich wie mit der Reinheit. Wenn ihr Unreines wird nicht dadurch rein, dass wir mehr Reines dazu machen. Ja, es ist wie mit einer Kiste von Äpfeln. Wenn wir 20 Äpfel reinlegen und 19 davon sind gut und einer ist schlecht, dann machen nicht die 19 Gute den einen Schlechten wieder gut, sondern umgekehrt, der eine Schlechte macht die 19 schlecht. Und genau so ist es bei Gott. Und Gott sagt, ihr habt das genauso versucht. Ihr habt versucht, das Schlechte durch abzuwarten, durch Gutes einfach zu machen, aber ihr müsst das Schlechte ausrotten, wegmachen. Jetzt passt auf und geht los. Ja, und geht nach meinen Richtlinien. Nicht warten, bis es besser wird, sondern ich bestimme die Regeln und nicht ihr. Und dann lesen wir weiter in Vers 15, wo er es nochmal wiederholt, wie es ihnen geht oder wie es ihnen ging und erzählt nochmal auf, es ging euch wirklich schlecht. Er wiederholt die ganze Situation, zeigt ihnen das vor Augen auf und sagt ab Vers 18, und so achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin, vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Und Gott sagt, ab heute wird es anders. Der eine oder andere war versucht zu sagen, auf sein leeres Feld zu schauen und sagen, da ist nichts, der Same liegt immer noch im Speicher. Ich habe nichts ausgesät. Werde ich nächstes Jahr genug zu essen haben? Kann ich Gott wirklich vertrauen, dass er für mich sorgen wird? Oder sollte ich jetzt lieber selber Hand anlegen? Sollten wir vielleicht den Tempel ruhen lassen, ein paar Monate? Wir gehen aufs Feld, wir bestellen unsere Felder und dann kommen wir zurück. Und genau davor warnt Gott und sagt, nein, in eurem Fall nicht. Vertraut ihr mir? Vertraut ihr mir, dass ab heute alles besser wird? Die Herausforderungen sind groß. Und wir alle sind immer wieder in der Versuchung zu sagen, ich mache mal eine Pause. Jetzt ist es wirklich dran und wir bringen dann alle möglichen gute Argumente vor und merken nicht, dass wir dadurch vielleicht ungehorsam Gott sind oder Gott gegenüber sind. Ungehorsam ist kein Kavaliersdelikt. Ungehorsam, 1. Samuel 15 sagt, Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie die Abgötterei und Götzendienst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was sagt Gott über Ungehorsam? Wahrsagerei würden wir nie tun, oder? Götzendienst würden wir nie tun. Aber Ungehorsam? Weil es nicht ganz so genau zu nehmen mit den Geboten Gottes? Mal 5 Grade sein lassen? Mal eine kurze Pause machen und sagen, das ist nicht ganz so schlimm. Ich mache nachher wieder alles gut. Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei. Und viel zu schnell, und ganz schnell sind wir im Alltag und manchmal überkommt es uns und wir merken es gar nicht, wie wir herausgefordert werden und wie der Teufel uns versucht zum Ungehorsam. Vertrauen wir Gott, dass wenn wir auch in ganz, ganz schwierigen Momenten, egal was es ist, wenn es uns an den Kragen geht, wenn es uns auch finanziell ruinieren kann. Ich erinnere mich an eine Situation in Jordanien, dann wir hatten eine Wohnung gemietet und da ist es so, man muss dann eine bestimmte Steuer zahlen, wenn man eine Wohnung mietet, das haben wir nicht gewusst. Und die muss eigentlich der Vermieter zahlen, aber der hat es dann so auf uns aufgedrückt, dass wir das zahlen müssen. Und das war im ersten Jahr auch nicht viel, das waren ungefähr 60 Euro im Jahr. Und wir haben gedacht, okay, das kriegen wir noch hin, machen wir. Was wir nicht wussten, ist, dass die Steuer sich in dem darauffolgenden Jahr auf 250 Euro verdoppelt hat. Und was wir auch nicht wussten, ist, dass wenn man die Steuer nicht zahlt, dass sie sich im darauffolgenden Jahr auch verdoppelt. Und was wir auch nicht wussten, ist, dass wenn wir die Steuer nicht zahlen, dass der Vermieter dann nicht mehr bauen darf. Und jetzt wollte er bauen, das war unser Glück, und kriegt die Baugenehmigung nicht, weil sie sagen, da sind noch Steuern auf dein Haus. Und dann kommt er zu uns und sagt, ihr müsst die Steuern bezahlen. Und ich sage, alles klar, kein Problem, Yusuf, das machen wir. Ich schicke unseren Hausmeister, gib mir alle Papiere und der macht das für uns. Der Hausmeister kommt zurück, ganz aufgelöst und sagt, Ewald, es ist irgendwas nicht in Ordnung, du musst 750 Euro zahlen. Ich sage, wie, das kann doch nicht sein. Also es war letztes Jahr doch nur 60 Euro, warum jetzt 750? Habe ich nicht gehabt. Will ich auch nicht einfach so zahlen, also das geht nicht. Und dann haben wir das versucht aufzuklären und so, nee, es führt keinen Weg daran vorbei, außer, und dann kam unser Vermieter und sagte, weißt du, es gibt eine Lösung. Wenn ich die Wohnung nicht vermiete, dann brauchen wir auch keine Steuern zahlen. Gut, und was schlägst du jetzt vor? Ja, weißt du, ihr seid ja schon unsere Familie. Du bist ja mein Bruder, wir sind ja eine Familie. Ich habe das jetzt mit dem Finanzbeamten so geklärt. Also ich habe ihm gesagt, mein Bruder wohnt in der Wohnung. Also, aber er hat mir nicht ganz geglaubt, er will das jetzt sehen. Er will kommen nächste Woche und wir machen das jetzt so. Ich werde ganz früh morgens kommen, ich werde meine Mutter mitbringen und dann werde ich mit meiner Mutter hier im Haus sein und Adina wird dabei sein und du wirst rausgehen. Und dann, wenn der Finanzbeamte kommt, dann werde ich sagen, ja, hier, das ist meine Mutter, das ist die Frau von meinem Bruder und mein Bruder ist gerade unterwegs auf Arbeit. Und dann brauchen wir nicht bezahlen. Und dann steht man da. Was mache ich jetzt? 750 Euro, die ich nicht habe? Oder mal eben sagen, ich muss ja noch nicht mal selber lügen. Er lügt für mich. Ich muss nichts sagen, ich bin nicht da. Und dann ist man herausgefordert. Und dann habe ich gesagt, Yusuf, so funktioniert das nicht. Ich lüge nicht, ich versuche nicht zu lügen und ich möchte auch nicht, dass du für mich lügst. Und dann mussten wir halt den bitteren Weg gehen und das Geld bezahlen. Und es gibt andere Situationen. 750 Euro ist viel Geld, aber trotzdem nicht so viel. Andere Situationen, wo wir vielleicht mit unserem Leben herausgefordert werden. Aber sind wir bereit, gehorsam zu sein? Gehorsam bis aufs Letzte. Und genau das stellt Gott hier die Frage an dem Volk Israel. Seid ihr bereit, euer Feld brach liegen zu lassen? Euch nicht um eure eigene Ernte zu kümmern, sondern zu sagen, jetzt ist mein Haus dran und ich werde für euch sorgen. Bist du bereit, in deinem Leben bis aufs Äußerste zu gehen und Gott gehorsam zu sein. Vertraust du ihm? Und dann hält er am gleichen Tag noch eine letzte Rede. Und die Rede ist eine ganz persönliche Rede an Serubabel. Das heißt in Vers 20, und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai am 24. Tag des Monats folgendermaßen. Rede zu Serubabel. Serubabel, vielleicht kurz als Hintergrund, ist der Führer des Volkes damals gewesen. Wenn es noch Könige geben würde, wäre er König. Er ist einer der Nachfahren Davids gewesen. Er wurde vom persischen König eingesetzt als Statthalter. Er sollte in der Provinz Juda für Ordnung sorgen. Sein Gehaltscheck kam jeden Monat aus Persien. Die persischen Herrscher haben ihn bezahlt dafür, dass er für Ordnung sorgt. Und nun muss man sehen, dass der persische Herrscher einige Zeit davor gesagt hat, stoppt den Bau des Tempels. Es gab Schwierigkeiten zwischen den Völkern, die dort gelebt haben. Die Nachbarländer haben sich beschwert. Sie haben gesagt, die Juden wollen eine Revolution starten, sie wollen selbstständig werden. Und dann hat der König in Persien gesagt, stopp, baut den Tempel nicht. Das ist eine Dienstanordnung. Und als Angestellter hält man sich in der Regel an Dienstanordnungen, oder? Wenn euer Chef kommt und sagt, macht dies, dann macht ihr es. Oder ihr seid in der Gefahr, den Job zu verlieren. Und genau das Gleiche passiert hier mit Serubabel. Gott kommt und sagt, Serubabel, immer wieder haben wir ja diesen Namen gelesen, baut das Haus des Herrn. Und Serubabel geht persönlich ein sehr, sehr hohes Risiko ein. Erstens, er verstößt gegen das Gebot seines Chefs, der gesagt hat, nicht bauen. Und damals war es nicht so, naja, dann kriegst du eine Kündigung eingereicht und kannst dir einen neuen Job suchen, sondern damals war es, du verlierst alles und du verlierst dein Leben dabei. Das stand für Serubabel auf dem Spiel. Und er musste sich entscheiden, mein Job und mein Leben und mir geht es gut oder Gott. Und er wusste nicht, wie es ausgehen wird. Er hatte keine Garantie, dass er es überleben wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es so manche schlaflose Nacht bei dem Serubabel gab. So manche Gedanken, die ihm durch den Kopf gegangen sind. Werde ich das durchstehen? Werde ich das aushalten? Werde ich es schaffen? Und da kommt Gott und sagt zu ihm, rede zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, und sprich, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Ich werde Königthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern. Und ich will Streitwagen umstoßen samt ihren Besatzungen, dass Ross und Reiter zu Boden sinken und jeder umkommt durch das Schwert des anderen. Und er zeigt dir erstmal, wer der eigentliche Chef ist und sagt, weißt du, Serubabel, vor den ganzen Königen, vor den Herrschern, du musst dir keine Sorgen machen. Wenn du auf meiner Seite stehst, dann stehst du auf der Gewinnerseite. Ich werde sie alle umkommen lassen. Ich werde sie alle vernichten. Und dann Vers 23, eine ganz persönliche Sache, und sagt Gott zu Serubabel, an jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, werde ich dich, Serubabel, du Sohn Shealtiels, mein Knecht, nehmen und dich wie einen Siegelring machen. Denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Herrscher. Ich werde dich machen wie einen Siegelring. Serubabel wusste genau, was ein Siegelring ist. Der König, damals gab es keine Unterschriften, wenn offizielle Dokumente gemacht wurden, sondern der König hatte das aufschreiben lassen und dann mit seinem Siegelring abgestempelt. Und dann wussten die Leute, wenn der Stempel des Siegelringes drauf ist, dann ist das Dokument echt. Und die ganze Autorität des Königs steht hinter diesem Dokument. Und derjenige, der diesen Siegelring hat, spricht in der Autorität des Königs. Und dementsprechend wird natürlich sehr genau auf diesen Siegelring aufgepasst. Den lässt man nicht einfach so liegen. Den gibt der König nicht einfach irgendeinem Diener und sagt, hier, pass mal gut drauf auf. Nein, der wird besonderem Schutz unterstellt. Da wird besonders drauf aufgepasst. Und Gott sagt, Serubabel, weißt du was? Wenn du bereit bist, deine Prioritäten zu sortieren, wenn du bereit bist, dich nicht mit wenig zufrieden zu geben und wenn du bereit bist, das Risiko einzugehen und mir zu vertrauen, dann bist du für mich wie dieser Siegelring des Königs. Du hast meine Autorität. Du sprichst in der Autorität des Herrn der Herrscharen, des stärksten Herrschern überhaupt. Und ich passe auf dich auf. Ich werde dich nicht zugrunde gehen lassen. Und wenn wir in Esra weiterlesen, dann sehen wir, die Schwierigkeiten haben nicht aufgehört. Sie wurden teilweise sogar noch schwieriger. Aber was Zerubbabel erlebt hat, ist genau das, was Gott ihm versprochen hat. Dass Gott ihm durch die Schwierigkeiten hindurch geholfen hat. Dass Gott ihn durch die Schwierigkeiten hindurch begleitet hat. Es ist wie das, was wir im Psalm 23 lesen. Ja, und wenn ich schon wanderte durch finstere Tal. Wenn wir Gott treu sind, dann heißt es nicht, dass er uns immer um das Tal des Todes oder das finstere Tal herumschiffen wird. Immer nur auf den grünen Weiden. Nein, wir werden manchmal durchs Tal des Todes gehen müssen. Und das Tal des Todes heißt Tal des Todes, weil dort der Tod ist. Weil es dort schwierig wird. Weil es dort gefährlich ist. Weil es dort wirklich bedeuten könnte, zu sterben. Aber Gott sagt, und genau da bin ich mit dir. Immer wieder, wenn wir unsere Mitarbeiter, wenn sie erzählen aus ganz verschiedenen Ländern, gerade vor kurzem noch waren einige aus Afghanistan bei uns da, für sie ist es ein hohes persönliches Risiko, dort zu sein. Für die Mitarbeiter in Afghanistan ist es nicht die Frage, wird etwas passieren, sondern wann und wer ist der Nächste. Und trotzdem sagen sie, und genau da ist der Platz, an dem Gott uns hingestellt hat. Und wir wollen nirgendwo anders sein. Genau das ist der Platz, den Gott jetzt für mich hat. Das Buch, was ich vorher vorgestellt hatte von dem Mitarbeiter, der im Gefängnis saß, er sagt, ich war noch nie so nah an Gott wie in diesen 50 Tagen im Gefängnis. Und genau da hatte Gott eine Lektion für mich. Gott sagt, du wirst für mich sein wie der Siegelring. Und nicht nur Zerubbabel, sondern du und ich, jeder von uns. Ich weiß nicht, was Gott uns auferlegt. Ich weiß nicht, was Gott für Herausforderungen uns stellt. Jedem persönlich, als Gemeinde, als Familie. Aber ich weiß eins, wenn wir treu sind, wenn wir gehorsam sind, wenn wir alles auf Gott setzen, dann wird er sich zu uns stellen. Und deswegen diese Fragen, was sind deine Prioritäten? Was steht bei dir ganz oben auf deiner Liste? Und womit gibst du dich zufrieden? Mit wenig oder sagst du, nee, ich will alles für Gott geben? Und vertraust du Gott, dass auch in den schwierigen Momenten, dass er da sein wird? Und wenn wir dieses Vertrauen ihm entgegenbringen, dann wird er sich zu uns stellen und wird uns durchführen. Egal wie es ausgehen wird, Gott wird bei uns sein. Amen.